Herzlich willkommen beim Creators of the Metaverse Podcast mit mir, Ben Hamanus, und hier sind deine Web3-Updates.
Wow, zwei der größten Sportmarken der Welt sorgen innerhalb von wenigen Tagen für große Web3-News. Besitzer des Into the Metaverse NFT von Adidas hatten bereits vor einiger Zeit per Airdrop einen NFT erhalten, der eine Kapsel abbildete. Seit Mai 2022 wurde gerätselt, was sie für eine Bedeutung hat. Das ist eine verdammt lange Zeit. Jetzt haben Adidas Originals den Schleier gelüftet und ihre erste limitierte Kollektion von Blockchain-basierten virtuellen Wearables in Form von NFTs auf adidas.com/metaverse veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine neue interoperable Produktkategorie, die Adidas als Virtual Gear bezeichnet. Nach dem ersten Schritt von Adidas ins Web 3, vor einem Jahr in Kollaboration mit Bored Apes Yacht Club, Punks Comic und G-Money, erfolgt nun ein weiteres klares Bekenntnis zum Metaverse. Diese erste Kollektion umfasst 16 Oberteile, darunter auch Kleidungsstücke mit Branding der drei eben genannten Kollaborateure. Die Punks Comic Lederjacke hat es mir so richtig, richtig angetan, aber 10 Is, also umgerechnet so circa $12,000, möchte dafür ja ich zumindest gerade nicht auf den Tisch legen. Denn für diesen Preis wird der NFT derzeit gehandelt. Okay, aber welchen Nutzen haben die Teile? Die Kleidungsstücke sind dafür konzipiert, dass du über ein Ankleidetool virtuelle Avatare mit deiner Virtual Gear einkleiden kannst. Das Interessante ist, dass es sich wohl nicht um von Adidas erstellte Avatare oder Metaverse-Projekte handeln muss, sondern die Teile mit anderen identitätsbasierten Projekten und Welten kombiniert werden können. Sprich, Adidas unterstützt das interoperable Metaverse, indem du dich mit deiner dezentralen Identität, deiner Wallet-Adresse, deinen NFTs von Metaverse-Plattform zu Metaverse-Plattform bewegen kannst, in deinen Adidas Wearables. Schaut man sich die Eigenschaften der NFTs an, dann finde ich die Boost-Sektion interessant. Scheinbar haben die Kleidungsstücke Einfluss auf die Fähigkeiten des Avatars, der sie trägt. Zum Beispiel plus 30 auf die Fähigkeit Zeitmanipulation, plus 25 bei der Superkraft oder sogar plus 250 beim hyperkinetischen Schalldruckstoß, wenn man die bereits erwähnte Punk-Comics-Lederjacke trägt. Es klingt ziemlich cool, wenn man nicht nur die Kleidung im Metaverse tragen kann, sondern auch so ein Skill-Upgrade des Avatars bekommt. Das PFP-Ankleidetool wird in Kürze verfügbar sein und vorerst mit den Kollektionen von Bored Apes Yacht Club, Mutant Apes Yacht Club und Inhabitants kompatibel sein. Ein, wie ich finde, spannender Move von Adidas. Die Wearables kann man für um die 100 Euro erstehen, damit sprechen Adidas mehr Menschen als mit den Into the Metaverse NFTs Phase 1 und 2 an, für die man derzeit ca. 500 Euro zahlt. Problematisch sehe ich, dass die Wearables kurzfristig nur mit Kollektionen verknüpfbar sein werden, deren NFTs mehrere tausend Euro kosten. Dadurch ist der Kreis der Partizipierenden, die wirklich alles aus den Wearables rausholen können, stark eingeschränkt. Nike launchen .swoosh, eine Plattform als neues Zuhause für die Web3-Community und virtuelle Kreationen von Nike. Unter welcome.swoosh können Mitgliederinnen interaktive digitale Objekte wie Schuhe oder Trikots mitgestalten, kennenlernen, sammeln oder in Spielen bzw. in immersiven Experiences nutzen. Die Registrierung für .swoosh hat am Freitag begonnen und die Community befindet sich derzeit in der Beta-Phase. Kurz nach Erscheinen dieser ersten digitalen Kollektion können die Mitglieder an einem Community-Wettbewerb teilnehmen, bei dem sie die Möglichkeit haben, gemeinsam mit Nike ein virtuelles Produkt zu entwerfen. Die Gewinner können eine Lizenzgebühr für das virtuelle Produkt erhalten, das sie mitgestaltet haben. Und noch mehr ist für die Community-Mitglieder möglich, nämlich der Zugang zu physischen Produkten oder der Austausch mit Sportlern oder Designern. Im Dezember steht erstmal eine Phase der Education, also das Heranführen von Web3-Neugierigen und eine Community-Challenge an. 2023 kommt dann die erste digitale Kollektion auf den Markt, die von den Mitgliedern der Community mitgestaltet wird. Richtig gut, Nike zeigen, dass sie Web3 verstanden haben. Die Community möchte nicht mehr nur konsumieren, sondern selber kreieren und kontrollieren. Also einen Teil der neuen digitalen Welt besitzen. Etwas skeptisch stehe ich dem gegenüber, dass man eine BitGo-Wallet anlegen muss, um .swoosh nutzen zu können. Diese Wallet ist nur für virtuelle Kreationen von Nike gedacht und kann derzeit nicht für den Empfang oder Versand anderer digitaler Assets verwendet werden. Bei BitGo handelt es sich um eine Custodial Wallet und damit hat man eben nicht so viel Kontrolle über die eigenen Assets, wie zum Beispiel bei der Verwendung einer Wallet wie MetaMask. Sobald ich Zugriff habe und herumspielen kann mit der Community, mit der Wallet, werde ich dann noch ein Update liefern. Das war es aber noch nicht von Nike, denn parallel launchte am 16. November auch noch das Footballverse. Damit handelt es sich nicht um eine Web3-Plattform. Blockchain-basierte Technologien kommen hier also nicht zum Einsatz. Aber diese Community vereint viele verschiedene spannende Initiativen von Nike. Zum Beispiel Links zu Nikeland auf Roblox, einer Web2 Metaverse-Plattform oder zu Nikes Kollaboration mit dem Spiel Rocket League. Das epische Video zum Launch mit Superstars wie Cristiano Ronaldo, Mbappé, der US-Nationalspielerin Alex Morgan ist ein Must-See. Und ich erwarte, dass es vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig Verbindungen zwischen den beiden Community-Plattformen geben wird. Bevor es zum nächsten Update geht, hier im Podcast handelt es sich nicht um Anlageberatung oder Rechtsberatung. Bitte recherchiere selber und lies den vollständigen Disclaimer auf www.creatorsofthemetaverse.de/disclaimer. Vor einer Woche fand das Decentraland Music Festival 2022 statt. Die Metaverse-Plattform lockte wie im Jahr zuvor mit großen Namen, darunter Björk und Ozzy Osbourne. Ich habe mich auf dem virtuellen Festival umgesehen. Einiges war spannend, einiges eher enttäuschend. Das Magazin Metal Hammer titelte sogar das Ozfest im Metaverse, was für ein überflüssiges Event. Naja, keine gute Werbung für das Metaverse. Woran lag's? Im virtuellen Raum konnten Besucherinnen dem Sound von Ozzy Osbourne lauschen, aber zu sehen gab es einen Avatar, der sich unfreiwillig so hüftsteif wie das Original bewegte. In einer Grafikqualität, die wir aus den 2000er Jahren kennen. Gerade der Look von Metaverse Experiences wird immer wieder kritisiert. Dabei ist die Erklärung für diesen Zustand einfach. Technisch gesehen ist es schwierig bis unmöglich, High-End-Grafiken in virtuellen Welten zu bieten, in denen tausende Menschen gleichzeitig verweilen sollen. Das ändert aber auch nichts daran, dass die Experience beim Ozfest in Decentraland Music Festival deutlich optimiert werden kann, um es nett zu sagen. Die isländische Künstlerin Björk beendete das Festivalprogramm auf der Hauptbühne mit der Weltpremiere ihres neuesten Musikvideos Sorrowful Soil. Passend zu den Szenen im Musikvideo regnete es und die Avatare der Besuchenden konnten Regenschirme nutzen, die das Video im Schirm ebenfalls wiedergeben. Das war ein netter Effekt, aber insgesamt war es auch hier ernüchternd, dass man sich letztendlich ein Musikvideo ansah. Besser fand ich da schon die Live-Auftritte von Musikern wie Kevin Sousa und Emily V, die live aus einem Studio übertrugen. Letztendlich hat man auch hier in einem 3D-Raum auf einen 2D-Screen geschaut, aber dadurch, dass man keine simplen Avatare sah, sondern mit dem Publikum interagierende Künstler, kam zumindest bei mir eine bessere Stimmung auf. Der Sound war insgesamt auf dem gesamten Festival exzellent, aber bei der Gesamtexperience war wirklich, wie gesagt, viel Luft nach oben. Ich möchte diese Auftritte mal mit dem virtuellen Konzert von Justin Bieber im letzten Jahr vergleichen. In Zusammenarbeit mit Wave streamte Bieber aus einem Studio und trug Motion-Capturing-Kleidung dabei. Tänze, die Mimik, Handbewegungen wurden in ansehnlicher Grafik inklusive detaillierten Tattoos am Hals in Echtzeit übertragen. Zu Beginn der Show konnten Fans über einen Button Justin Bieber mit positiver Energie aufladen, was visuell, finde ich, ganz gut dargestellt wurde. Herzen konnten die Fans auch senden und dabei wurden die Usernamen eingeblendet. Und richtig glücklich wurden die Fans dadurch, dass sie per Webcam live während der virtuellen Show den Avatar umgebend eingeblendet wurden. Die glücklichen Gesichter und positiven YouTube-Kommentare lassen darauf schließen, dass diese Experience richtig gut ankam und einen Mehrwert lieferte. Sollte es Decentraland aber irgendwann technisch hinbekommen, dass Auftritte diese Qualität erreichen, könnte das ordentlich neue User in die Metaverse-Plattform bringen. Und dann das Ganze noch wahlweise in VR, die Fans im Konzertauftritt als Teil der Show statt nur als Zuschauende. Das bietet dann auch wirklich ein Live-Erlebnis, das so offline nicht möglich ist. Falls du dich fragst, was die Künstler überhaupt von kostenfreien virtuellen Auftritten haben. Künstler und Künstlerinnen wie Ariana Grande und Travis Scott setzen Millionen von Dollar durch Merch-Verkäufe durch diese Auftritte um. Zum Vergleich. Travis Scott hat durch einen physischen Auftritt an einem Rekordabend 1,7 Millionen Dollar mit Merchandise umgesetzt. Durch sein Konzert in Fortnite waren es 20 Millionen Dollar. Die Show dauerte auch nur 9 Minuten. Es gibt also für Künstlerinnen durchaus Anreize, im Metaverse Konzerte zu veranstalten und je nach Umsetzung sind sie bei den Fans beliebt. Interessante Bewegungen im wahrsten Sinne des Wortes gibt es beim SuperBBs NFT-Projekt von Boss Beauties. Es ist kein Geheimnis, dass Boss Beauties und SuperBBs zu meinen liebsten Kollektionen und Communities gehören. Deswegen habe ich auch immer ein Auge auf die verfügbaren NFTs und die Preise. Und heute, am 19. November, jetzt wo ich hier das gerade aufnehme, hat sich der Floorpreis fast verdoppelt. Da wurde ich neugierig und habe mir die SuperBBs Aktivitäten auf dem OpenSea-Marktplatz genauer angesehen. Eine Wallet-Adresse hat in einem Zug 28 der günstigeren SuperBBs weggekauft. Der User oder die Userin, ich vermute eher, dass es eine Userin ist, hält damit 41 SuperBBs und 39 Boss Beauties. In der Wallet sind auch noch 30 Boss Beauties Power Gems, also virtuelle Edelsteine, mit denen aus Boss Beauties neue Super BBs gemined werden können. Oder mit denen Super BBs gefused, also in ihren Skillwerten gesteigert werden können. Ich bin gespannt, was User Motoko Kusanagi mit den ganzen Boss Beauties NFTs vorhat. Denn ausschließlich die genannten NFTs befinden sich in der Wallet, sonst keine. Wenn sich was tut, erfahrt ihr es hier. Den Link zur Wallet und dem OpenSea Profile gibt's natürlich in den Shownotes. Tim Berners-Lee, ein britischer Computerwissenschaftler, dem die Erfindung des World Wide Web im Jahr 1989 zugeschrieben wird, äußerte sich auf dem Web Summit in Lissabon zu Web 3. Er glaubt, dass die Zukunft des Internets in der Dezentralisierung liegt. Berners-Lee ist jedoch der Meinung, dass wir Vorschläge für eine vage definierte Form des dezentralisierten Internets, das allgemein als Web 3 bezeichnet wird, ignorieren sollten. In Berners-Lees Augen wurde das Konzept des Web 3 von Kryptoanbietern und der Ethereum-Community vorangetrieben, die ein von Blockchain-Protokollen, Kryptowährungen und NFTs gesteuerten Internet als Utopie betrachten. Mit dem Ziel, das Internet aus dem Einflussbereich monopolistischer Konzerne wie Google, Microsoft und Amazon zu lösen, haben sie einen Sog entwickelt. Berners-Lee ist davon überzeugt, dass die meisten Menschen aber gar nicht wissen, was Web 3 überhaupt bedeutet. Und da muss ich ihm recht geben, es ist eine mir am meisten gestellte Frage, was Web 3 eigentlich ist. Deswegen spreche ich auf Konferenzen und in Workshops immer zuerst über fundamentale Unterschiede von Web 3, Web 2 und Web 1. Und du kannst dir in Episode 1 meines Creators of the Metaverse Podcast in meinem Web 3 Wissen Feature anhören, wie ich die drei Phasen definiere und was sie von Tim Berners-Lees Vision von Web 3.0, eben nicht Web 3 ohne Leerstelle, unterscheidet. Zurück zu Berners-Lees Kommentar, denn er sieht Blockchain-Protokolle als zu langsam, zu teuer und kritisiert auch, dass eben alles auf der Blockchain transparent und öffentlich ist und nicht sein sollte. Deswegen arbeitet er mit seinem Startup Inrupt an seiner Vision des dezentralen Web. Statt Blockchain kommt eine Technologie namens Solid zum Einsatz, die drei Dinge ermöglicht. Eine globale Single-Sign-On-Funktion, mit der sich jeder und jede von überall aus anmelden kann. Login-IDs, mit denen Nutzende ihre Daten freiwillig mit anderen teilen können oder die Daten privat bleiben. Und eine gemeinsame universelle API, über die Anwendungen Daten aus jeder beliebigen Quelle abrufen können. Berners-Lees Vision von Web 3.0 ist also lebendiger denn je. Sein Startup Inrupt hat letzten Dezember in einer Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar eingesammelt. Und auch wenn ich ein großer Freund der Blockchain-Technologie bin, bin ich darauf gespannt, die Solid-Technologie tatsächlich im Einsatz zu sehen. Des Weiteren kann man es Berners-Lee auch nicht verübeln, dass er gegen die Web3-Advokaten schießt, wenn man den FTX-Skandal mitverfolgt. Hier das Update zum Absturz der vor kurzem noch zweitgrößten Kryptobörse der Welt. Über die Direktnachrichtenfunktion von Twitter hat Kelsey Piper, Redakteurin bei Vox Media, ein Interview mit Sam Bankman-Fried, dem Ex-CEO von FTX, geführt. Hier beschreibt SBF, wie er auch genannt wird, seinen Altruismus, die Rettung vieler Kryptounternehmen durch FTX und vieles mehr als Fassade. Es geht ums Gewinnen oder Verlieren und dabei werden Grenzen überschritten. Und eigentlich können auch nur die Reichen investieren und Geld machen oder verlieren. Viele seiner Aussagen über Ethik waren nur ein PR-Game, das alle spielen, um sich eine gute Reputation aufzubauen. Und es tut ihm um die Leute leid, die dabei über den Tisch gezogen werden. Die verlorenen Kundengelder, die an seine eigene Investmentfirma Alameda Research gingen und nun weg sind, ein Unfall. Man habe innerhalb der letzten 3 Jahre die Übersicht verloren. Die Assets im Wert von mehreren 100 Millionen Dollar, die aus FTX abgeflossen seien, sind durch einen Ex-Mitarbeitenden oder Malware auf einem Laptop eines Ex-Mitarbeitenden herausgezogen worden. Die fehlenden 8 Milliarden Dollar, um liquide zu sein und die Kunden auszubezahlen, möchte er in den kommenden 2 Wochen auftreiben. Es dürfte einem Wunder gleichen, wenn das gelingt. Den Aussagen von SBF sollte man skeptisch gegenüberstehen, denn erstens sitzt er momentan in seinem Domizil auf den Bahamas fest, da Fluchtgefahr bestand, und zweitens erweckt der Chat den Eindruck, dass Menschen zu täuschen zum Spiel gehört, und das haben er und FTX nun verloren, mitsamt den ganzen Kundengeldern und auf Kosten der gesamten Kryptobranche. Den Chatverlauf könnt ihr auf vox.com einsehen, den Link gibt es in den Shownotes. Der neue CEO John J. Ray III., ein Anwalt, der Gläubigern nach dem Konkurs des Energiehandelsunternehmens Enron geholfen hat, Milliarden von Dollar zurückzuerhalten, weist darauf hin, dass SBF keine Geschäfte mehr für FTX oder Alameda Research tätigt und nicht stellvertretend für die beiden Unternehmen spricht. Sony haben ein Patent veröffentlicht, das darauf hindeutet, dass sie Möglichkeiten suchen, um mehr über die Nutzung ihrer In-Game-Assets zu erfahren, und zwar mit Hilfe der Blockchain und NFTs. Das Patent mit dem Titel Tracking Unique In-Game Digital Assets Using Tokens on a Distributed Ledger zeigt einen theoretischen Mechanismus zur Nachverfolgung von Änderungen an In-Game-Assets, einschließlich dem Eigentum, dem visuellen Erscheinungsbild und den Metadaten. In der Patentbeschreibung gehen sie darauf ein, dass Menschen es für sinnvoll erachten, einzigartige physische Gegenstände zu besitzen oder zu benutzen, die mit angesehenen Berühmtheiten oder Aktivitäten verbunden sind und dass in Videospielen Gegenstände in der Regel eben nicht einzigartig und unterscheidbar sind. Deswegen stellt Sony sich ein System vor, in dem Spieler einzigartige Spielgegenstände tauschen können, die über die Blockchain auf ihre Echtheit überprüft werden. Sony haben übrigens kürzlich ihr Treueprogramm PlayStation Stars eingeführt, das digitale Sammlerstücke beinhaltet. Bei diesen Sammlerstücken handelt es sich nicht um NFTs und der Blick auf die FAQ verrät, dass sie sich nicht übertragen lassen oder in irgendeiner Form mit ihnen gehandelt werden kann. Trotzdem gibt es eine Angabe über die Rarität eines solchen Sammlerstücks. All das deutet darauf hin, dass Sony mit dem Treueprogramm austestet, wie digitale Sammlerstücke bei den Usern ankommen, ohne dass NFTs zum Einsatz kommen. Das ergibt durchaus Sinn, denn einige Firmen wie Ubisoft mussten heftige Shitstorms über sich ergehen lassen, als sie die Einführung von NFTs verkündeten und ruderten zurück. Ich würde es gerne sehen, wenn NFTs in AAA-Games von großen Publishern Verwendung finden. Aber es muss auf eine Art passieren, die traditionellen Gamern einen bisher nicht vorhandenen Mehrwert bietet. Ich bin sicher, dass NFTs in Games zu einem Win-Win führen können und die Transformation für alle Software- und Hardwarehersteller nur eine Frage der Zeit ist. Für Telegram kannst du jetzt kurze, wiedererkennbare Nutzernamen für persönliche Accounts, öffentliche Gruppen und Kanäle kaufen, also sowas wie @MaxMustermann. Dein Nutzername sieht also aus wie ein Twitter-Handle und ist genauso einzigartig. Deinen Nutzernamen kannst du auf fragment.com erwerben, per einfachem Kauf oder Auktion. Dass du der Eigentümer dieses Collectible Usernames, dieses NFT bist, ist im unveränderlichen Ledger von Ton, einem Blockchain-Netzwerk, gesichert. Besitzerinnen können ihrem persönlichen Konto, ihrer Gruppe oder ihrem Kanal mehrere Benutzernamen hinzufügen und jeder sammelbare Nutzername kann auf Telegram oder außerhalb von Telegram mit Links wie maxmustermann.t.me und t.me/Username aufgerufen werden. Diese Nutzernamen haben natürlich auch wieder so eine Art Run ausgelöst, wie man ihn von Domainnamen kennt, und so ging news.t.me für ca. $10,000, also 994.000 Tonnen Tokens an eine Wallet, die auch die Nutzernamen Meta, Game und Auto hält. Insgesamt ist die Nutzeroberfläche simpel und doch habe ich nicht so direkt durchgeblickt, wie ich einen gewünschten Nutzernamen nun erwerben kann. In den FAQ erfahre ich außerdem, dass es unterschiedliche Gründe dafür geben kann, wieso ein Nutzername nicht verfügbar ist. Entweder wird er noch gar nicht angeboten oder ist schon verkauft worden, vom Besitzenden aber nicht zum Verkauf freigegeben. Das finde ich ziemlich nervig, wenn man hier im Dunkeln tappt und laut Telegram einfach immer wieder vorbeischauen soll. Das war es mit den Updates in dieser Woche. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Gib mir Feedback über podcast@creatorsofthemetaverse.de. Welche Themen interessieren dich? Zu was wünschst du dir einen Deep Dive? Abonniere jetzt den Podcast und bleib dran, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft als Creators of the Metaverse.